Vis-à-vis.
Christina Klemm, Rechtsanwältin für Straf- und Familienrecht. Seit fast 30 Jahren betreten Sie Opfer geschlechtsspezifischer und rassistisch motivierter Gewalt. Ihr Buch heißt Gegen Frauenhass. Warum dieser Titel? Kann man denn alle Taten gegen Frauen, die Sie ja hier im Gericht vertreten, kann man denn da als Grundlage nehmen den Frauenhass oder ist das ein Missverständnis?
Nein, ich würde sagen, ja, es gibt immer eine Frauenverachtung, auf denen diese Taten beruhen. Und wichtig ist mir vor allem dagegen anzutreten, zu sagen, das ist immer so emotional aus einem Affekt heraus, einem Gemütszustand heraus. Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, dass man das bei geschlechtsbezogener Gewalt immer privatisiert, die Taten, und immer auch so individualisiert und niemals anguckt, welche Strukturen stehen denn eigentlich dahinter. Ja, so natürlich ist eine konkrete Tat meistens situativ, aber da gibt es eine Vorgeschichte, da gibt es häufig ja auch Planung sogar, da gibt es eine lang eingeübte Gewalt, bei der häuslichen Gewalt ja auch häufig. Das ist in den seltensten Fällen tatsächlich aus einem ganz plötzlichen Impuls heraus. Das wird aber bei Gewalt gegen Frauen fast immer so dargestellt, selbst wenn die jahrelang eben schon andere Taten begangen haben. Und ich glaube, das ist fatal, weil dann verkennt man die Situation und man verkennt auch die Möglichkeit, dagegen vorzugehen.
Diesen Hass auf Frauen, spüren Sie den auch in den Verhandlungen oder bekommen Sie das über Äußerungen der Angeklagten mit oder gar Ihrer Verteidiger?
Die meisten Leute würden sagen, wir hassen doch Frauen gar nicht, wir lieben die ja. Ja, so. Ja, ich erlebe das. Ich erlebe das auch in den Gerichtssälen. Ich erlebe unglaublich viele Vorurteile gegenüber Frauen, Vorannahmen, dass sie eher lügen würden. Ich erlebe das also mir gegenüber, aber auch Kolleginnen gegenüber. Ich habe das erlebt, als ich eine junge Anwältin war, dann natürlich noch viel mehr dieser Sexismus auch im Gericht. Ich erlebe das auch also immer wieder in Gesprächen von Kollegen, wie sie eben auch über Richterinnen zum Beispiel sprechen.
Zu Beginn schildern Sie in Ihrem Buch eine Beziehung, ein Mann und eine Frau, die sich, so scheint es jedenfalls, innig lieben. Und dann ist plötzlich alles anders. Gibt es diese Lisa M. und deren Beziehung zu ihrem Mann Mirko wirklich? Und können Sie bitte schildern, was dann geschehen ist, dass es ganz anders wurde und schließlich zum Tod der Partnerin führte?
Also es gibt dieses geschilderte Beispiel nicht. Das beschreibe ich auch und sage ich auch, dass das erfunden ist. Aber es gibt ganz viele andere Beispiele, aus denen ich das gebildet habe, dieses Beispiel. Es fängt gar nicht unbedingt bei der Beziehung an, sondern es fängt an bei dem Aufwachsen dieser Frau. Und zum Beispiel, dass sie irgendwie mal angegrapscht wird von jemandem. So, und dann wächst sie auf, dann geht sie weg, dann gibt es, also es gibt auch irgendwie so ein bisschen Gewalt zwischen dem Vater und der Mutter. Also der Vater ist ein bisschen gewalttätig, wird aber auch nicht so groß thematisiert. Und dann geht sie weg, dann fängt sie an zu studieren und dann lernt sie ihren späteren Mann kennen. Und das ist alles erstmal ganz gut. Und was dann sehr typisch ist für diese Beziehungen, ist, dass diese Beziehung sehr schnell sehr eng wird. Und dass es der spätere Täter dann auch schafft, sie immer mehr zu isolieren und ihr Selbstbewusstsein auch immer, immer mehr einschränkt. Und sie das aber lange quasi so als Liebe deklariert wird. So.
Was heißt denn isolieren?
Na, das heißt, dass man nicht mehr so viel unterwegs ist, dass sie auch nicht mehr so viel alleine unterwegs ist, dass er eben einfach so wahnsinnig gerne mit ihr zusammen ist, dass sie das auch gut findet. So, dann will er irgendwann auch eigentlich immer ihren Standort mal geschickt kriegen, damit er weiß, wo sie ist. Das ist natürlich alles mit Sorge begründet. Dann fängt er an, ihre Freundinnen zu kritisieren, dass die sich auch so einmischen würden. Es gibt da so immer mehr so Strukturen. Am Anfang findet sie das auch noch ein bisschen unangenehm und trifft sich dennoch. Dann ist ihr aber diese Liebe auch so wichtig, dass sie dann auch keinen Streit mit ihm haben möchte. Und langsam und eher unmerklich passiert es dann, dass sie immer mehr in dieser Beziehung gefangen ist. Dann kommt irgendwann der erste Schlag. Dann verzeiht sie ihm. So nimmt das seinen Lauf, dass es dann immer mehr wird und sie wird immer isolierter und auch haben auch noch Kinder. Und das ist eine sehr, sehr, sehr typische Situation, die ich von meinen Mandantinnen immer wieder geschildert bekomme. Eben eine Situation, in der sie völlig isoliert in einer Beziehung leben, in der ihr Selbstbewusstsein vollkommen zerstört ist, und in der sie dann auch, also wie so abhängig sind von dem Lebensgefährten oder Ehemann, der sogar damit drohen kann, sie zu verlassen. Und von außen denkt man, ach, es wäre ja das Beste, was ihr passieren könnte. Aber sie ist schon so gefangen, es ist wie in so einem Spinnennetz gefangen, dass sie da gar nicht raus kann. Und dann schafft sie es aber doch irgendwann zu gehen. Dann kommt das große Problem mit dem Umgangsrecht, mit den weiteren Behörden, die das alle nicht richtig bearbeiten können. Und ganz am Ende findet er sie und bringt sie um und wird sehr milde bestraft, weil das als eine Affekthandlung dann gesehen wird. Und das Bittere, finde ich, an dieser Geschichte ist, dass dann am Ende sogar so sein wird, dass die Kinder bei ihm aufwachsen. Und diese Fälle gibt es.
Es gibt ja auch Fälle, wo Frauen misshandelt werden, dass sie ins Frauenhaus gehen, aber dass sie wieder zurückgehen. Warum machen das Frauen? Das beschreiben Sie ja auch im Buch.
Also das kommt häufig vor. Es ist tatsächlich auch so, dass in meiner Praxis, wenn ich ein neues Mandat annehme, ich dann häufig Frauen vor mir sitzen habe, die sagen, sie sind jetzt entschlossen, sie sind weggegangen, sie machen das nicht mehr. Und ich ihnen das natürlich glaube und auch diese Entschlossenheit natürlich stärke dann. Aber gleichzeitig sage, wissen Sie, viele, viele Frauen gehen wieder zurück. Und auch das ist in Ordnung. Das muss ihnen nicht peinlich sein, weil ich dann auch erlebe, dass sie dann auch ein halbes Jahr später wiederkommen. Ja, so. Und, aber genau das fördert ja eine weitere Isolation, weil man dann denkt, okay, jetzt haben alle schon geholfen und trotzdem ist sie zurückgegangen. So. Es gibt wirklich viele gute Gründe, leider, warum Frauen zurückgehen. Ein Grund ist, dass staatlicherseits nicht genügend Hilfe da ist. Also es gibt diese Unterstützung, in ein Frauenhaus gehen zu können in einer akuten Situation. Auch nicht immer, die sind überfüllt. Viele Frauen werden abgewiesen, erfüllen nicht die Bedingungen, die es braucht. Aber eigentlich gibt es diese Frauenhäuser. Und dann ist man da, dann sitzt man da in einem Zimmer mit den Kindern gemeinsam. Das ist keine gute Situation, auch wenn sich die Mitarbeiterinnen dort großartig kümmern. Aber es ist keine gute Situation. Und dann gibt es keinen Kita-Platz mehr, keinen Schulplatz, dann muss das alles organisiert werden. Dann gibt es keine Arbeit mehr, ja, wenn die Sicherheitslage so schwierig ist, dann müssen die ja aus allem weg. So, sie werden aber nicht alimentiert, ja, also sie kriegen vielleicht Bürgergeld. Sie sitzen da jetzt erstmal und sollen alles neu aufbauen. Wie sollen sie das denn schaffen? Und dann sagt der Mann natürlich auch, es wird alles anders werden, so, und dann ist es eben eine so schlechte Situation, dass sich Frauen häufig dazu entschieden, den schlagenden Ehemann, der ja hoffentlich sich jetzt endlich ändert, eher in Kauf zu nehmen als die Sicherheit.
Sie schreiben in Ihrem Buch, der gefährlichste Ort für eine Frau ist immer noch ihr eigenes Zuhause. Ist das nicht übertrieben?
Nein, das ist leider also immer wieder statistisch und wissenschaftlich untermauert, dass es so ist. Das ist der gefährlichste Ort, der gefährlichste Mensch im Leben einer Frau ist leider auch ihr Partner oder Ex-Partner. Und statistisch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auch nochmal, dass er gefährlicher wird, wenn man heiratet. Also ich bin ja nicht jetzt dafür, dass niemand mehr irgendwie Partnerschaften eingehen soll. Aber ich glaube, man muss die Gefahren sehen. Ich werde ganz oft gefragt, ja, was können wir denn tun? Ja, so. Und dann wird ja häufig auch eher so vorwurfsvoll gesagt, naja, die Frauen müssen halt endlich mal ihr Schweigen brechen. Ja, das stimmt, Frauen müssen ihr Schweigen brechen, aber zuallererst müsste das gesamte Umfeld das Schweigen brechen. Ja, so, wir kennen das ja alle, wie schambesetzt es schon ist, wenn ich miterlebe und denke, komisch, warum ist denn jetzt meine Freundin also so isoliert, warum redet der eigentlich ihr Freund so komisch über sie? So? Oder man hat das Gefühl, irgendwas stimmt doch da nicht. Alle schämen sich davor, möglicherweise einen Verdacht in den Raum zu stellen, der dann unbegründet war. Und bevor man das einem vielleicht passieren könnte, spricht man es lieber nicht an. Oder man hört es schreien in der Nachbarwohnung und niemand sagt etwas. Also wenn wir mehr aufeinander achten und uns dafür zuständig fühlen, dass die anderen keine Gewalt erleben müssen.
Sie sagen in Ihrem Buch, Gewalt gegen Frauen würde zu wenig bekämpft und schreiben, dass es, Zitat, im patriarchalen System kein nachhaltiges staatliches Interesse gibt, geschlechtsbezogene Gewalt gegen Frauen zu verhindern. Und das würde Sie kaum überraschen. Warum?
Männer sind privilegiert und sie müssen sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen in einer Gesellschaft, in der wir anders zusammenleben. Ich würde ja sogar auch sagen, am Ende profitieren auch Männer davon, aber es bedeutet eben zu sagen, an welchen Stellen muss ich eigentlich dafür kämpfen, dass diese Gesellschaft weniger geschlechtsspezifische Gewalt ausübt und mehr Gleichberechtigung schafft. Wenn jemand tatsächlich sagt, ich möchte in einer freiheitlichen Gesellschaft leben, dann muss man auch Gewalt bekämpfen und eigene Privilegien aufgeben. Ich werde ja oft gefragt, ob ich das nicht furchtbar frustrierend finde mit diesem Beruf. Und seit vielen, vielen Jahren mache ich das und immer wieder vertrete ich Frauen und immer wieder geht es auch. Also die Erfolge sind ja nicht so groß gesamtgesellschaftlich. Und ich weigere mich, frustriert zu sein. Also immer wieder gibt es ja auch gute Verfahren. Es gibt Situationen mit den Mandantinnen, die häufig ganz großartig sind. Ich habe sehr, sehr viele gute Begegnungen. Ich erlebe häufig eben dann auch, wie Frauen, egal wie sie ausgehen, die Verfahren sehr gut diese Verfahren überstehen und ein besseres Leben anfangen können. Das ist wirklich toll, die Arbeit mit meinen Mandanten und Mandantinnen. Und ich denke, es lohnt sich, dafür zu kämpfen, diese Gewalt abzuschaffen, diese Gewalt so zu minimieren wie möglich, auch das patriarchale System abzuschaffen, weil wir dann auf einen Weg kommen könnten, der uns eben am Ende auch ein Weiterleben für alle sichert.
Ich sprach mit Christina Klemm, Autorin des Buches Gegen Frauenhass. Sie ist Rechtsanwältin für Straf- und Familienrecht in Berlin. Herzlichen Dank, Christina Klemm, für das Interview.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.